Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Hör das Predigtwort, das uns nach der Ordnung unserer Kirche für den Palmsonntag gegeben ist. Es steht im 12. Kapitel beim Evangelisten Johannes, die Verse 12 bis 19. Als eine große Menge, die auf das Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem käme, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und riefen: Hosianna, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber fand einen jungen Esel und ritt darauf, wie geschrieben steht: Fürchte dich nicht, du Tochter Zion. Siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen. Das verstanden seine Jünger zuerst nicht. Doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand und man so mit ihm getan hatte. Das Volk aber, das bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grabe rief, rühmte die Tat. Darum ging ihm auch die Menge entgegen, weil sie hörten, er hätte dieses Zeichen getan. Die Pharisäer aber sprachen untereinander: Ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet. Siehe, alle Welt läuft ihm nach. Wer sind wir in diesem Geschehen, Herr? Öffne uns durch deinen Geist Augen, Ohren und Herzen. Amen. Liebe Gemeinde, bei jedem Großereignis, das wir im Fernsehen sehen können, haben Kameras ganz bestimmte Positionen. Und ein geschickter Mensch hinter dem Mischpult blendet ein, blendet aus, zeigt die Beteiligten von ganz verschiedenen Seiten. Den, um den es geht, von vorne. Die Zuhörer und Zuschauer plötzlich wieder ins Auditorium wechselnd. Und so entsteht ein Gesamteindruck. Ich bin froh, dass nach dem fürchterlichen Ereignis in den französischen Alpen sich Fernsehen und Presse bis auf einige wenige Ausnahmen, die immer Schlagzeilen haben müssen, so verhalten haben, dass die Beteiligten geschützt waren von neugierigen Blicken, vor Interviews mit banalen Fragen und so weiter. Ich bin heilfroh. Ja, auch Jesu Einzug in Jerusalem können wir von ganz verschiedenen Blickwinkeln sehen. Wir könnten sie von der Seite des Einziehenden sehen und nur auf ihn unsere Aufmerksamkeit richten. Aber wir könnten auch von der Seite den ihn willkommen heißenden Menschen betrachten. Das möchte ich heute tun. Meinen Fokus auf die Seite derer legen, die ihn empfangen haben. Denn wo ich das tue, kann ich der Frage nicht mehr ausweichen, wo bin ich in diesem Geschehen? Wer bin ich dabei? Denn hier geht es beileibe nicht nur um ein denkwürdiges Ereignis, um eine Erinnerung, sondern es geht um uns. Und die Frage, wo stehen wir in dieser Karwoche? Wie geht's uns dabei? Hosianna rufen sie. Gott hilft. Gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Palmzweigen als Zeichen des Triumphs. Was die Menschen wohl meinen damit? Welche Hoffnung haben sie bei diesem Einzug? Sie, die Volksmenge, sie, die Jünger, sie, die Pharisäer und auch wir? Die Volksmenge. Das Volk aber, das bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grabe rief, rühmte die Tat. Darum ging ihm auch die Menge entgegen, weil sie hörte, er habe diese Tat getan. Da reden sie miteinander. Der hat Lazarus aus dem Grab zurückgeholt. Da erwarten sie noch was miteinander. Der kann noch mehr. Deshalb der König von Israel. Der kann noch mehr. Der wird das Reich des großen David wiederherstellen und wird endlich diese bedrückende, elende römische Besatzung aus dem Land werfen. Der kann noch mehr. Im Namen des Herrn. Oder in ihrem eigenen Namen. Aber sehen Sie denn nicht vor lauter Jubel und Hoffnung, wie dieser König einzieht? Still, bescheiden, fast ein Stück weit verlegen. Und dann noch der König auf einem jungen Esel. Auf einem Esel? Seltsam. Das Pferd ist doch das Zeichen der Macht und des Kampfes. Zieht so ein König in Israel ein? Zieht so der König von Jerusalem ein? Jetzt rufen sie ihm noch begeistert zu. Aber was wird in ein paar Tagen geschehen? Und dann ihr Ruf sein? Der still einziehende Jesus weiß das. Das sind die Jünger. Das verstanden seine Jünger zuerst nicht. Doch als Jesus verherrlicht war, dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand und man so mit ihm getan hat. Die Jünger, seine engsten Vertrauten und Weggefährten, verstehen das alles nicht. Warum ausgerechnet so ein junger Esel? Man hätte doch auch ein Pferd nehmen und haben können. Sie spüren die Begeisterung und fragen, was wird daraus werden? Wie oft haben seine Jünger ihn schon vorher nicht verstanden. Als er ganz deutlich von seinem Leiden sprach und nicht von Triumph und Sieg? Oder wollen sie ihn nicht verstehen? Weil ein leidender Jesus nicht in das Bild ihrer Hoffnung passt? Heute Jubel und morgen? Ahnen Sie etwas davon? Doch auch später, nachdem Jesus gekreuzigt wurde und Johannes, der Evangelist, betrachtet dieses Verherrlichtwerden an einigen Stellen als Zeichen des Kreuzes, verstehen Sie immer noch nicht. Auf dem Weg nach Emmaus, nach diesem Geschehen von Golgatha, klagen sie ihrem noch unbekannten Weggefährten: Wir aber glaubten, er sei es, der Israel erlösen würde. Die Jünger verstehen nicht, was hier geschieht. Vielleicht fragen Sie, wo führt das jetzt hin? Denn dass etwas geschehen wird, ist Ihnen klar. Und das sind die Pharisäer. Pharisäer, Menschen, denen es auf das Einhalten der Gebote und auf die Ehre Gottes ankommt. Menschen, die den Messias erwarten, aber nicht diesen Jesus. Sie beobachten das ganze Geschehen mit sehr schlechter Laune und Angst im Hintergrund. Seht, alle Welt läuft ihm nach. Das sind gemischte Gefühle zwischen Ablehnung und Bewunderung. Aber auch die Sorge, ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet. Ja, was ist denn, wenn dieser seltsame König Unruhen auslöst während des Festes? Die Römer zögern nicht lange, dreinzuschlagen. Die Römer zögern nicht lange, wenn da einer ist, der sich König nennen lässt. Wenn er wirklich tun will, was die jubelnde Menge erhofft. In einer geheimen Sitzung befürchten sie, die Römer werden kommen und uns das Land und die Leute nehmen. Deshalb, es wäre gut, wenn einer für das Volk sterben würde, als dass das ganze Volk vernichtet wird. So werden sie überlegen, sagen, beschließen. Lieber der eine als alle, besser so, als dass die ganze Lage explodiert. Aber noch beobachten sie mit verkniffenen Gesichtern das, was da geschieht. Was weiter geschehen wird, werden sie entscheiden. Liebe Gemeinde, wir in der Menge. Alle vier Evangelien berichten ja nicht nur von diesem Einzug in Jerusalem. Ich sagte, es ist nicht so, dass wir heute ein Gedenken an diese Stunde tun, sondern am Beginn der heiligen und stillen Karwoche sollten wir uns die Frage stellen: Wer bin ich unter denen? Wo stehe ich? Wo ist mein Standpunkt unter den Menschen? Jeder sollte seinen Platz finden. Heißen wir ihn überhaupt willkommen? Oder haben wir den Rollladen der Gewohnheit runtergezogen und sagen, ist ja nichts Neues, ist halt wieder Karwoche. Karfreitag kein Fleisch, am nächsten Sonntag Ostern, was muss ich noch vorbereiten? Wie sind die Wettervorhersagen und Ähnliches? Kenne ich schon, weiß ich schon? Sind wir das? Oder jubeln wir, weil wir Jesus recht gut finden, solange er unsere Lebenssehnsüchte, Hoffnungen, Erwartungen erfüllt, dass wir einigermaßen gut durchkommen und er uns bitte sehr nicht wehtut soll, dass er uns nicht zu viel reinredet in unser Leben? Hoffen wir auf einen milden, sanften Herrn, wo wir uns in seiner Nähe wohlfühlen können? Und was ist, wenn er nicht so handelt, wenn es nicht so geht, wie wir uns das von ihm wünschen, was dann? Begeisterung für Jesus, es ist nichts dagegen zu sagen, warum nicht? Aber Jesus sucht nicht Menschen, die ihn einige Zeit gut finden und ihm nachlaufen, solange er ihre Bitten erfüllt. Denn Nachläufer laufen auch schnell wieder weg, wenn es anders kommt. Sondern er sucht Nachfolger, die mit ihm gehen, die mit den Kreuzen und Verwundungen ihres Lebens hinter ihm hergehen, die auch im Weg ihres persönlichen Leidens hinter ihm hergehen und die ihm auch dann noch vertrauen, wenn sie gar nichts mehr begreifen, was um sie geschieht. Oder verstehen wir nicht wie die Jünger? Jesu Leiden und Sterben, so viel Ungerechtigkeit, so viel rechtliche Winkelzüge, ein Justizirrtum. Da können viele mit. Aber Jesus für alle Menschen gestorben, für alle. Sagte mir eine Verwandte, es ist für mich nicht denkbar, dass einer für alle, für die Schuld dieser Welt, für meine und deine Schuld, stirbt. Dann fragte ich, wo gehst du dann mit dem hin, was dich belastet, was du als Schuld erkennst? Traurig, sagte sie mir, Thomas, damit bin ich allein, ganz allein. Verstehen wir nicht? Oder beklagen wir angesichts des Kreuzes Christi die vorhandene Bosheit, Ungerechtigkeit, brutale Härte dieser Zeit und dieser Welt ohne Gott? Wir haben allen Anlass dazu, natürlich. Aber nur klagen. Rührt uns die Passionsmusik, zum Beispiel wie bei mir, die Johannespassion von Heinrich Schütz zu Tränen? Und das war's auch? Oder verstehen wir endlich, bei dem Einzug und dem, was folgt, geht es um mich und geht es um dich, den wir in unserem Herzen willkommen heißen dürfen, hat uns vor Gott gerecht und gut gemacht. Der hat uns den Frieden geschenkt am Kreuz. Und durch dessen Wunden darf mein krankes, heiles, gescheitertes Leben heil werden. Sagen wir bei allem, was wir hören in dieser Zeit, für mich? Wenn ich das entdecke und annehmen kann, dann werde ich vom Zuschauer zum Beteiligten. Verstehen muss ich nicht, dass Gott mich so unendlich lieb hat. Ich werde es mein ganzes Leben lang nicht verstehen. Aber annehmen darf ich das, dass Gott sein Liebstes für mich gegeben hat. Und dieser Weg in der Karwoche darf für uns eine Herzenssache werden, dass wir dankbar annehmen, dass er sich uns schenkt, sich mit uns auf eine Stufe stellt. Dann werden wir ihm auf dem Kreuzweg folgen, traurig, erschüttert, still und doch von Herzen dankbar, weil es nicht zur Gewohnheit wird. Dann werden wir verstehen. Und wenn wir es nicht verstehen, werden wir es annehmen. Und unser Leben hier und heute, wie es ist, aber auch dort in der Ewigkeit, wird erfüllt sein von dem Ruf Hosianna. Gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.